GQS. Mainz in Motion. Gespräche über Entscheidungen, die Unternehmen bewegen.
Hallo, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid zu unserer ersten Folge GQS Mainz in Motion. Wir alle in der Lebensmittelbranche wissen, egal ob Ansprüche der Kunden oder politische Regularien, die Anforderungen werden nicht weniger. Umso wichtiger ist es, einen starken Partner an der Seite zu haben wie GQS. Und dafür begrüße ich heute Alexander Dösener. Schön, dass du mit dabei bist.
Schön, dass ich hier sein darf.
Alexander, du bist Geschäftsführer und Vorstand bei GQS seit 2021 und ihr habt euch als Mission auf die Fahne geschrieben, den Kunden nachhaltige Wettbewerbsvorteile für ihren Unternehmenserfolg zu liefern, was ja schon mal super klingt. Wie ihr das ganz konkret umsetzen wollt oder es auch schon tut, das besprechen wir gleich. Bevor wir aber tiefer einsteigen, erzähl doch mal ein bisschen von dir. Also wie bist du eigentlich selbst zu GQS gekommen? Du warst ja schon auf der ganzen Welt unterwegs.
Ja, also vor 2021, seit Ende der 90er Jahre, war ich sehr viel schon im Hightech-Bereich unterwegs. Ich war bei der Chipfirma Intel, bei einigen großen Softwareunternehmen, Konzernen aus den USA, aber habe mich dann insbesondere aufgrund der familiären Situation der Familie entschieden, dass ich diese globale Reiserei zurückfahren möchte und kam in dem Umfeld dann eben darauf, im Hightech-Bereich das Thema SAP. Und habe es so geschafft, im Jahr 2020, 2021 zur GQS zu kommen. Und ist ein hochspannender Bereich, weil es wirklich die Unternehmen unterstützt und weil es mal wirklich spannend ist, gerade produzierende Unternehmen im Lebensmittelbereich durch Technologie zu unterstützen.
Und da unterstützt ihr die Unternehmen ja auch wirklich von A bis Z. Was sind dann so eure Kernthemen?
Ja, also was ganz spannend ist, ist, dass wir sehr viele Experten haben, egal ob das aus dem Bereich Einkauf kommt, in den Bereichen Rezepturdesign und QM, über die Produktion bis hin zum Vertrieb und alle Logistikthemen, dass wir wirklich so vom Ende zum Ende das Ganze abdecken können. Also wirklich von den Lieferanten bis hin zum Handel, wie wir den Unternehmen unter die Arme greifen können durch innovative Ansätze, dass sie dadurch auch wirklich dann Wettbewerbsvorteile erzielen.
Und bei welchen Unternehmen seid ihr da so? Also mit welchen Produkten arbeitet ihr? Was sind da eure Aufgaben? Vielleicht kannst du ein paar Beispiele nennen.
Ja, also das Spannendste für mich war auch immer, fast jeder Ersttermin bei Kunden fühlt sich an wie so ein bisschen die Sendung mit der Maus für Erwachsene, weil ganz oft bekommen wir eine Produktionsführung. Und so Unternehmen kann man ja auch sehen, wenn man sich bei uns mal auf der Webseite umschaut, das rangiert von Froster-Tiefkühlprodukten über Teekanne im teeproduzierenden Bereich bis ganz viele Brauereien, wie zum Beispiel hier im Münchner Raum Augustiner oder Erdinger Brauerei. Und dadurch sind es natürlich immer vielfältige Herausforderungen, die wir den Unternehmen helfen abzudecken.
Jetzt ist es ja in vielen Branchen so, dass wir einen Wandel erleben, nicht nur in der Lebensmittelbranche. Und du hast es gerade schon gesagt, du bist ständig mit Geschäftsführern, mit Mitarbeitern eurer Kunden im Austausch. Wie erlebst du die Stimmung da? Also wie erleben deine Kunden diesen Wandel?
Ja, also natürlich viele unserer Kunden erleben auch einige Herausforderungen die letzten Jahre, egal ob es geopolitischer Natur ist, die stark erhöhten Energiekosten oder eben auch Wandel seit Covid. Und das bietet auf der einen Seite viele neue Herausforderungen. Also gerade Thema, wie kann man vielleicht auch energieeffizienter produzieren? Wie kann man, muss man vielleicht sogar Lieferketten umstellen? Aber eben auch Chancen. Wenn man zum Beispiel schaut, durch die ganze Corona-Zeit haben sich viele Convenience-Produkte stark erhöht bei den Verbrauchern. Das heißt, da hat sich gerade im Lebensmittelbereich einiges erhöht. Oder als anderes Beispiel, wenn man sich anschaut, auf der einen Seite lesen wir auch immer wieder, der Bierkonsum geht zurück. Aber viele Bierhersteller haben dann natürlich im nicht-alkoholischen Bereich durchaus umgestellt. Teilweise auch auf isotonische Getränke etc.
Und wo genau setzt ihr als Unternehmen an, als SAP-Dienstleister, um nicht nur auf diesen Wandel zu reagieren, sondern den Kunden einen echten Wettbewerbsvorteil zu verschaffen?
Nachdem wir natürlich zu 100% auf SAP als unterliegende Technologie setzen, versuchen wir das sehr eng mit den Innovationen, die auch im SAP-Bereich kommen, das Ganze abzustimmen. Das heißt, das ist wirklich so der Ansatz, wie schaffen wir es, Technologie zu nutzen, um den Herausforderungen, die unsere Kunden haben, zu begegnen. Das heißt, das können wirklich Themen sein, wie man zum Beispiel die Produktion digital anschließt, dadurch auch Kernindikatoren frühzeitig ablesen kann, aber vielleicht auch Maschinen in der Produktion frühzeitig beeinflussen kann, dass möglichst effizient produziert wird, gerade bei energieintensiven Unternehmen.
Mhm. Viele Betriebe sind ja historisch gewachsen, haben vielleicht auch komplexere Abläufe. Du bist ja jemand, der für Standardisierung ist, also du plädierst dafür. Widerspricht sich das nicht?
Ja, das ist immer das Wichtige, herauszufinden, wo drin besteht wirklich die Differenzierung. Unser Ansatz ist, zu versuchen, allen Unternehmen zu helfen, mit der Kerntechnologie die Dinge, die nicht differenzierend sind, effizienter zu gestalten. Dazu gehören auch Themen wie Automatisierung, Durchstandardisierung, aber eben auch herauszuarbeiten, wie kann vielleicht Technologie die Differenzierung noch stärker machen, indem es teilweise noch zeitnah an den Marktgegebenheiten ist, als Beispiel Rezepturdesign, wenn sich die Geschmäcker der Leute oder auch das Achten der Leute auf weniger zuckerhaltige Ware im Bereich Nutri-Score, was man vielleicht kennt vom Einkaufen, wie man da vielleicht Rezepturen abändern kann, ohne dass es den Geschmack beeinflusst, die aber dadurch als Beispiel gesünder werden, weil die Leute mehr darauf achten, wie sie sich ernähren heutzutage. Und wenn wir da den Unternehmen helfen können, durch Technologie das Ganze zu verstärken, dann ist es sehr differenzierend, auch wenn die unterliegende Technologie hilft, einen gewissen Standard zu wahren.
Das heißt, ihr habt euer Standardprogramm, ja, aber ihr geht dann in die Unternehmen und schaut, okay, was sind die Bedürfnisse, was sind die Ansprüche und wie können wir diesen Standard halt individualisieren?
Korrekt, absolut. Und das zweite Wichtigste sind bei uns, ich sage mal so ein bisschen das Lebensblut unseres Unternehmens, sind ja die Berater, die Menschen dahinter und deren Erfahrung. Also das Spannende bei uns ist eben auch, es ist nicht so, dass jemand gestern sich mit Metallurgie und im Automobil oder diskreten Baubereich, Maschinenbau verhält und morgen geht er zum Lebensmittellieferanten, sondern bei uns leben wir Tag für Tag die Lebensmittelindustrie. Das heißt, unsere Berater kommen eigentlich schon und wissen, was ist notwendig bei Themen wie Mindesthaltbarkeitsdaten, Rückwarenabwicklung, bei so typischen Lieferketten, Sorgfaltspflichtgesetzen. Was heißt das überhaupt? Worauf müssen wir achten, damit unsere Kunden dann wirklich auch einen ziemlich schnellen Zugang zur Technologie bekommen?
Ein weiteres großes Thema ist, was auch notwendig ist, ist das Thema Nachhaltigkeit. Das ist ja mittlerweile nicht mehr nur ja nice to have, sondern auch der Anspruch der Politik und wahrscheinlich auch der Anspruch vieler Kunden. Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe zu eurem Motto, also den Unternehmenserfolg steigern, widerspricht sich das nicht? Ich könnte mir nämlich vorstellen, also wenn ich mein Unternehmen jetzt nachhaltig ausrichten möchte und darauf achte, kostet mich das im Zweifel erstmal was. Aber kann das vielleicht auch eine Chance sein?
Definitiv. Es ist beides. Es ist auf der einen Seite manchmal Herausforderung, weil viele dieser Nachhaltigkeitsthemen durchaus ja auch gesetzlich verankert werden. Ich nenne mal so Schlagworte wie ein Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz oder ein Verpackungsgesetz, wo man darauf achten muss, dass gewisse Anteile von gewissen Plastikkomponenten sauber abgebildet werden und über die Zeit immer recycelbarer werden. Das ist im ersten Moment, kommen da durchaus Pflichten und auch dadurch gewisse Kosten auf die Unternehmen zu. Aber das kann man durchaus auch in einen Wettbewerbsvorteil umwandeln, weil ja die Verbraucher auch sehr viel mehr auf Nachhaltigkeit achten. Und wenn ein Unternehmen es schafft, diese Nachhaltigkeit zu transportieren, dann kann es sich sehr stark auch für die Marke auszahlen. Und dadurch ist dann ein Markenbewusstsein der Menschen auch durchaus das Kaufverhalten beeinflussbar. Und wenn man das schafft, wirklich diese gewissen Ansätze, die da sind, die Erwartungshaltung im Markt, gerade Thema Nachhaltigkeit ist ja sehr vielfältig, das zu nutzen in einen Markenmehrwert, dann ist es ein differenzierendes Thema für unsere Kunden.
Ich kann mir vorstellen, dass die Berater vor Ort dann vielleicht auch so ein bisschen als Psychologe fungieren müssen, oder? Wenn man die Ängste der Kunden erstmal auch aufgreift und sagt, okay, das muss gar kein Nachteil sein, sondern wir sehen das jetzt erstmal als Chance.
Durchaus und nicht nur bei den Kunden, sondern viel wichtiger ist ja, dadurch verändern sich teilweise auch Abläufe bei unseren Kunden, sprich den produzierenden Unternehmen, und das sind ja auch Menschen. Und wir kennen es sicherlich auch alle von uns selber. Veränderung ist nichts, was jeder automatisch gleich gerne machen möchte. Aber gerade im Thema Nachhaltigkeit, da können es manchmal Prüfungen sein, Zertifikate, die dort sein müssen, oder eben gewisse Kennzahlen, die erreicht werden müssen. Wenn sich dadurch Prozesse verändern, verändert sich der Ablauf der Leute Tag für Tag. Das heißt, diese Psychologie ist nicht nur zu erläutern, warum es vielleicht notwendig ist für den Endkunden, sondern auch, warum ist es notwendig, dass ein Mitarbeiter seine Abläufe verändert und dass wir das technologisch unterstützen.
Wie wichtig ist dir denn ganz persönlich das Thema Nachhaltigkeit?
Ja, das ist ein spannendes Thema. Ich denke, viele von uns kennen das, weil man ja auch schnell in die Bredouille kommt. Fliege ich noch in den Urlaub? Wie verhalte ich mich in gewissen Weisen? Es ist immer wichtiger geworden. Es war ja ganz am Anfang, glaube ich, schon in der Gesellschaft auch ein Thema, was eher stärker besetzt war von Leuten, die frühzeitig auch den Umweltgedanken hatten. Ich glaube aber heute, dass es uns alle betrifft. Also bei mir persönlich ist es so, dass gerade so Themen wie auch im privaten Haushalt seine Photovoltaikanlage aufs Auto zu setzen, Dinge zu tun, zu überlegen, kann ich auch hier im Großraum München mehr den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Das ist durchaus wichtig, eher mit dem Gedanken, da ich selber ja auch Kinder habe, möchten wir die Nachwelt auch erhalten können. Und von daher wird es schon ein immer wichtigeres Thema, was sich durchaus auch auf den täglichen Konsum erstreckt.
Und wenn du einkaufen gehst, landet da automatisch das Produkt in deinem Warenkorb, was vielleicht nachhaltiger produziert ist oder bei dem du die Lieferkette nachvollziehen kannst? Ist da dein Blick vielleicht schon automatisiert?
Es wird verstärkter so, auch gerade durch meinen Job und auch gerade durch meine Unterhaltung mit den Kunden. Aber auch persönlich ist es schon so, wenn ich selber zurückdenke, wie ich mich selber vor 20 Jahren ernährt habe und worauf ich vielleicht heute achte, da ist es definitiv so, dass hier und da dieses ganze Thema typischerweise natürliche Zutaten, wie wurden Dinge produziert, ins Auge fallen, ja.
Alexander, danke dir für diese Einschätzung, für diesen Einblick, für die spannenden Ausführungen. Und man merkt, also Nachhaltigkeit ist bei GQS nicht nur ein Trendthema, sondern ganz fest auch in der Unternehmensführung verankert. Vielen Dank.
Vielen Dank für das Gespräch heute.
Um jetzt noch tiefer in die Umsetzung zu gehen, freue ich mich, jemanden begrüßen zu dürfen, der GQS schon seit Jahren begleitet, und zwar Jörg Högemann. Jörg, du bist geschäftsführender Gesellschafter bei Treuhand Weser Ems, du bist Unternehmensberater und Nachhaltigkeitsexperte. Außerdem bist du seit über 10 Jahren bereits an der Seite von GQS. Erst einmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Herzlichen Dank, liebe Caroline, schön, dass ich da sein kann. Ich freue mich sehr.
Bevor wir jetzt ins Thema Nachhaltigkeit einsteigen, ganz kurz, wie bist du persönlich eigentlich dazu gekommen? Erzähl doch mal.
Ich komme aus einem Familienunternehmen und wir haben eine Gärtnerei, aber leider hatte ich immer so 2 linke Hände. Und ich habe dann Abitur gemacht und habe Umweltwissenschaften tatsächlich studiert mit Schwerpunkt Umweltmanagement und Umweltrecht und auch schon über Nachhaltigkeit meine Diplomarbeit geschrieben, also Nachhaltigkeitskommunikation. Das war im Jahr 2003, also über 20 Jahre auch im Bereich Nachhaltigkeit entsprechend aktiv. Zwischendurch war das nicht so ein Beratungsthema, da waren eher so Managementsysteme. Prozesse und Strukturen waren dann eher so meine Themen. Aber gerade in den letzten Jahren, da sprechen wir gleich noch drüber, ist das Thema Nachhaltigkeit sehr stark nach vorne gekommen.
Und wenn wir vor allen Dingen über das Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen sprechen, da geht es ja jetzt nicht nur darum, beispielsweise den CO2-Ausstoß zu reduzieren, sondern das Thema ist natürlich viel umfassender. Was gehört alles dazu?
Das ist ein sehr breites Thema. Insgesamt spricht man vom sogenannten Drei-Säulen-Konzept, dass man sagt, okay, das Thema CO2 ist ein Umweltthema, also ökologische Säule. Ich habe das Thema Klima, ich habe das Thema Abfälle, Chemikalien, Wasser etc. Also alles, was man so unter Umwelt und Umweltschutz verstehen könnte. Dann gibt's die ökonomische Säule. Es muss irgendwie auch wirtschaftlich zum einen sinnvoll sein, zum anderen muss es compliant sein, also rechtssicher. Governance-Strukturen, so hat viel mit Unternehmensaufbau und Struktur zu tun. Der wichtigste oder einer der wichtigsten Aspekte für mich aber ist auch die soziale Säule. Ich habe eben das Thema Mitarbeiterzufriedenheit, ich habe das Thema Menschenrechte beim Thema Nachhaltigkeit, ne, ja, und auch Gesundheit der Mitarbeitenden. Also diese 3 Säulen gehören zum Thema Nachhaltigkeit und somit ist es deutlich mehr als eben, was häufig eben in der Presse oder in den Medien ist das Thema Klima, ne? Wo man über Klimaschutz gesprochen wird, CO2-Fußabdruck etc. Das Thema ist deutlich breiter insgesamt.
Das finde ich ganz spannend, weil gerade, ich glaube, diese soziale Säule hat man ja erstmal nicht so im Fokus, ne?
Nö, also da schaut man meistens gar nicht so genau hin, sondern ja, man guckt erstmal, das kann ich auch besser messen, auf wie viel Wasser ist denn da entstanden, wie viel Abfall oder was habe ich an CO2 ausgestoßen. Das ist manchmal auch leichter zu messen als eben Mitarbeiterzufriedenheit oder Bindungsquote ans Unternehmen, ne? Oder ja, was habe ich, vielleicht ein Gender Pay Gap, also das heißt eben, wie viel kriegen eigentlich meine weiblichen Mitarbeiter weniger bezahlt in der gleichen Position als die männlichen? Also auch das gehört zum Thema Soziales und gehört verbessert.
Mhm. Seit diesem Jahr gibt es ja eine neue Regelung, was die Berichterstattung von Nachhaltigkeit angeht. Erklär doch mal, was sich da genau verändert hat.
Ja, im Endeffekt ist das eigentlich schon älter. Das ist der sogenannte EU Green Deal aus dem Jahr 2019, ne, wo die Europäische Union ein Gesetzespaket entwickelt hat und gesagt hat, wir wollen als Europa bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden. Und wie schaffen wir das? Indem wir entsprechend einmal die Finanzbranche vor den Karren spannen. Die sollen ihr Geld in Unternehmen stecken, die ökologisch nachhaltiger sind, bessere Geschäftsmodelle haben, weniger ausstoßen, sozial nachhaltiger sind etc. Und es gab eine Berichterstattungspflicht, wo eigentlich die Unternehmen ab diesem Jahr hätten berichten müssen. Und zwar 16.000 Unternehmen in Deutschland hätten einen Nachhaltigkeitsbericht machen müssen. Über 250 Mitarbeiter, 50 Millionen Euro Umsatz, das sind so Grenzen. Dann gab es die sogenannte Omnibus-Initiative dieses Jahr. Die Europäische Union hat gesagt, wir müssen den Aufwand, den Verwaltungsaufwand für die Unternehmen reduzieren und haben erstmal einen Stopp reingesetzt. Und ändern das gerade, und das ist jetzt in der Finalisierung, ich hoffe, sagen wir, wenn der Podcast vielleicht rauskommt, gibt es eine rechtliche Regelung und die besagt, dass ab jetzt Unternehmen oder ab dem Jahr 2027 dann einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen müssen, die über 1750 Mitarbeiter haben und über 450 Millionen Euro Umsatz, also große Unternehmen in Deutschland. Vorher haben wir von den 16.000 gesprochen, jetzt sind wir ungefähr bei 8% davon. Also der Anwendungskreis wurde ziemlich drastisch reduziert. Wenn wir jetzt über Lebensmittelbranche sprechen und produzierende Unternehmen, sind das sehr viele Unternehmen immer noch, die auch nachhaltigkeitsberichterstattungspflichtig sind.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, direkt sind jetzt erstmal die kleineren Unternehmen nicht betroffen. Vielleicht genau. Indirekt, oder?
Ja, die sind indirekt betroffen, weil diese großen Unternehmen, die berichten müssen, wo kriegen die denn die Informationen her? Von sich selber natürlich aus ihren eigenen Systemen, aber aus ihrer Lieferkette brauchen sie Daten und Informationen. Wie viel Kilometer ist das Produkt angereist? Was passiert eigentlich mit den Produkten, die ich verkaufe danach? Werden sie entsorgt? Also werden auch die kleinen Unternehmen von den großen einmal angefragt, dass sie irgendwie Informationen über ihre Produkte liefern müssen, über ihre Menschenrechtslage. Ne? Wo kaufen auch die kleineren Unternehmen vielleicht ihre Produkte her? Sind sie irgendwie aus Ländern, wo vielleicht auch kritische Menschenrechtsthemen sind, beschafft worden. Ne? Und die Großen müssen diese Informationen sammeln und dann in ihre Berichte überführen.
Und vielleicht macht es ja sogar Sinn, für die kleineren Unternehmen das Ganze freiwillig zu machen.
Absolut, weil das ist ein Wettbewerbsvorteil inzwischen. Ich kann den großen Unternehmen besser und schneller Informationen liefern. Ich bin transparenter gegenüber meinen Kunden, gegenüber meinen aktuellen Mitarbeitern. Aber es ist auch häufig eben das Thema Employer Branding, was beim Thema Nachhaltigkeit wichtig ist. Also ich habe eine positive Außendarstellung. Ja, und kann entsprechend zeigen, wie gut ich mich eben in diesen drei Säulen dann auch bewege. Ne? Was ich an Positives vielleicht auch für meine Community mache oder wo mein Standort ist, was ich in der Gemeinschaft da entsprechend tue oder eben wie gut meine Produkte eigentlich sind.
Und inwiefern betrifft das jetzt eigentlich GQS?
GQS betrifft es indirekt, ne? Sind halt von der Größe her nicht rechtlich direkt betroffen. Aber wir haben einmal natürlich Themen, dass sie große Unternehmen beraten und Software implementieren, liefern, Softwarelösungen liefern zum einen. Aber GQS hat eben auch Produkte und Softwareprodukte, mit denen die großen Unternehmen besser ihre Daten erfassen können, aufbereiten können, vielleicht auch über Berichterstattungs- und Dashboards oder Berichterstattungsmodule und Dashboards entsprechend dem Kunden helfen, dass sie ihre Nachhaltigkeitslage verbessern, dass sie einfach feststellen, wo stehen sie denn gerade eigentlich. Ne? Mhm. Und ein zweiter Aspekt ist da auch noch, und das hatte ich noch nicht gesagt, indirekt sind die kleinen Unternehmen auch betroffen, weil die Bankenwelt auch von Europa gefordert ist, ihre Firmenkunden zu raten, ein sogenanntes ESG-Rating, das sind diese drei Säulen, ne? Environmental, Social und Governance, das sind die drei Säulen, machen die Banken schon ab 50 Mitarbeiter und 10 Millionen Euro Umsatz, muss entsprechend der Firmenkunde schon geratet werden. Also werden auch diese kleinen und mittleren Unternehmen Daten und Informationen nicht nur an die großen Kunden liefern müssen, sondern eben auch an ihre Banken. Mhm. Also ist GQS da auch einmal indirekt in der Bankenwelt betroffen zum einen, aber auch vor allen Dingen als Lösungsanbieter natürlich im Spiel drin, die großen Unternehmen dabei zu unterstützen, entsprechend besser zu werden.
Und was muss in diesem Nachhaltigkeitsbericht eigentlich stehen?
Das ist ein europäischer Nachhaltigkeitsbericht, ESRS, European Sustainability Reporting Standard, sehr sperrig. Da stehen Informationen und Datenpunkte drin, die so ein Unternehmen, ein großes Unternehmen liefern muss. Der erste Wurf, der ist 2-3 Jahre alt. Da standen über 1000 Datenpunkte drin, die so ein Unternehmen liefern müsste. Das können Kennzahlen sein, also das ist der CO2-Fußabdruck zum Beispiel im Scope 1 und 2, das ist, was intern passiert im Unternehmen. Oder der Stromverbrauch, Abfälle, der Gender Pay Gap ist zum Beispiel zu berichten, einzelne Mitarbeitenden, Todesfälle, Krankheiten etc., also wenn wir jetzt über die sozialen Kennzahlen sprechen. Der neue Standard hat jetzt aktuell überarbeitet, hat ungefähr 600 Datenpunkte, wenn man alles berichten muss. Und das kommt eben darauf an, wie sehr das Unternehmen, der große Kunde entsprechend betroffen ist. Und so setzt sich dann dieser Nachhaltigkeitsbericht zusammen. Das sind dann verschiedene Kapitel zu diesen unterschiedlichen Themen der Nachhaltigkeit. Diese drei Säulen, zu diesen Säulen gibt es dann jeweils Kapitel und jeweils Datenpunkte.
Aber diese ganzen Daten pflegen sich ja nicht automatisch ein. Woher kommen die denn eigentlich?
Nicht, genau, leider nicht. Wenn die sich automatisch einfließen oder einpflegen würden, dann ist das eigentlich das, was ein bisschen so ein Zielzustand ist, ne? Wo man vielleicht sagt, mit den Tools, die GQS dann auch mitbietet und mitliefert, kann dann Unternehmen, auf Knopfdruck ist immer ein hehres Ziel, aber größtenteils automatisiert Daten liefern. Mhm. Heute ist es häufig so, diese Dateninformationen müssen irgendwie aus Rechnungen herausgesucht werden, aus irgendwelchen Portalen herausgesucht werden, werden händisch häufig in ein Excel oder in ein separates Software-Tool überführt, zusammengefasst, in einen Word-Bericht überführt. Also das ist eine unglaublich händische Arbeit aktuell, diesen Nachhaltigkeitsbericht und diese Informationen zusammenzustellen. Und da muss das Ziel eigentlich sein, eben möglichst datengetrieben und softwaregetrieben, vielleicht auch irgendwann KI-getrieben, da diese Daten entsprechend zusammenzustellen und diese Nachhaltigkeitsberichte zu erstellen.
Das heißt, aktuell spielt künstliche Intelligenz noch keine so große Rolle oder seid ihr gerade auf dem
Nein,
Weg dahin?
Wir sind auf dem Weg dahin. Künstliche Intelligenz spielt aktuell, ja, man macht das ja manchmal für Textvorschläge, für Layouts, Grafiken, da ist ja schon sehr viel möglich mit der künstlichen Intelligenz, aber die künstlichen Intelligenzen oder Agenten dann auch, die man da installiert, sind halt eben aktuell noch nicht in der Lage, aus den IT-Systemen diese Daten so rauszukriegen. Weil die IT-Systeme haben die Daten vielleicht noch nicht in der Stammdatengüte oder auch noch nicht in der Qualität und in der Menge vorliegen.
Das wäre dann wahrscheinlich der nächste Step.
Genau.
Wenn ich jetzt als Unternehmer das alles höre und weiß, okay, so viele Daten muss ich einpflegen, vielleicht sogar händisch, das klingt ja erstmal nach jeder Menge Aufwand, höchstwahrscheinlich auch jeder Menge Kosten. Bietet es denn auch Potenzial, Kosten einzusparen?
Ja, absolut. Genau. Und das leider schreckt es dadurch durch diese Regulatorik-Wut von der Europäischen Union, muss man ja auch mal sagen, schreckt es dann auch ab und das Thema ist sehr negativ besetzt. Allerdings, wenn ich mich jetzt damit beschäftige und sage, ich schaue mal hin, wie viel Stromverbrauch habe ich denn an welcher Anlage, wo entsteht wie viel Abfall, das kostet mich ja alles Geld, wie viel Gas verbrauche ich eigentlich und wie sind eigentlich meine Prozesse, Strukturen aufgestellt auch und wie zufrieden sind meine Mitarbeiter, wie viel Fluktuation habe ich unglaublich viele Möglichkeiten zur Optimierung und auch Kosten einzusparen zum Beispiel, weil je weniger Gas ich verbrauche, desto weniger Kosten habe ich. Also Klimaneutralität geht dann häufig damit einher, dass ich eben auch Kosteneinsparung habe, Effizienzvorteile habe, zufriedenere Mitarbeiter, damit auch produktivere Mitarbeiter habe. Also sollte eine Win-Win-Situation sein.
Und wo setzt dann GQS ganz konkret an, um Unternehmen zu unterstützen, die dann wirtschaftlicher sein wollen oder nachhaltiger wirtschaften wollen? Also kannst du da vielleicht auch Beispiele nennen?
Genau, also wir empfehlen häufig zum Start, eine Bestandsaufnahme zu machen. Wo stehe ich denn eigentlich als Unternehmen? Was habe ich schon? Weil vieles, was man als Unternehmen schon macht, zahlt auch schon aufs Thema Nachhaltigkeit ein. Ich habe bestimmte Zertifizierungen, ich habe Managementsysteme, ich habe vielleicht energieeffiziente Maschinen auch schon eingekauft. Ich setze Grünstrom ein, versuche autark zu sein, habe eine Photovoltaikanlage. Also ich mache am Anfang eine Bestandsaufnahme, ne, um einmal festzustellen, wo stehe ich eigentlich? Und da kann das Unternehmen mit GQS und mit uns dann auch zusammen dann irgendwo ansetzen, diese Bestandsaufnahme machen und dann festlegen, wo will ich hin? Also worüber muss ich berichten auf Basis der Bestandsaufnahme? Wo kriege ich die Daten her? Und was sind meine Ziele? Und an welchen Schrauben muss ich als Unternehmen drehen, um eben diese Effizienzvorteile zu heben, um die Kosten einzusparen? Auch festzustellen, wo erfasse ich gerade händisch Daten, was ich in Zukunft dann automatisiert eben vielleicht aus dem SAP-System, aus bestimmten Modulen heraus dann machen kann. Mhm. Ne, und auch die Transparenz, die wir gerade in der Lebensmittelbranche natürlich brauchen und haben, auf den Verpackungen, auf den Produkten diese Information raufzubringen, dafür brauche ich Daten, dafür brauche ich Tools. Und da kann GQS eben helfen und ansetzen.
Gibt es da vielleicht so ein paar Erfolgsgeschichten von Unternehmen, die da einen ganz tollen Weg gegangen sind und vielleicht auch mutig waren und bei denen sich jetzt dieser Mut ausgezahlt hat?
Genau, ja, es gibt Unternehmen, die sich auch schon vor dieser Hype-Phase des Themas Nachhaltigkeit, der ja eben durch diese Regulatorik natürlich auch und durch die gesellschaftliche Entwicklung auch entstanden ist, sich auf den Weg gemacht haben. Positiv Beispiel wäre, ja, weiß ich, vielleicht die Rügenwalder Mühle, ne, die ja auch, ich glaube, vor 2 Jahren war es dann so, dass sie diesen Turn hatten, dass sie eben mehr Umsatz mit veganen Produkten gemacht haben und vegetarischen als mit Fleischprodukten. Das sind ja Themen, wo man irgendwann mal hingeguckt hat und gesagt hat, okay, wo stehen wir gerade und wo wollen wir hin? Ah ja, da entsteht einmal zum Thema ein Markt, aber auch eben die Möglichkeit, ja, Produkte zu entwickeln, die auch einen besseren Fußabdruck haben. Ne? Es sind dann zum Beispiel so Produktökobilanzen gemacht worden vom Schinkenspicker mit Fleisch, vom Schinkenspicker vegetarisch und vom Schinkenspicker vegan. Und der vegane Spicker hat halt die besten Werte gehabt. Mhm. Ne? Also das sind mal so Beispiele. Auf der anderen Seite gibt es genug Beispiele eben, wo Unternehmen nach so einer Analyse dann eben gesagt haben, wir stellen unsere Produktionsprozesse um und sind zum einen sogar schneller in der Produktion, auf der anderen Seite aber auch energieeffizienter. Also der Fußabdruck des Produktes ist dadurch besser geworden. Mhm. Oder Unternehmen, die bei so einer Analyse festgestellt haben, dass sie eine hohe Fluktuation hatten, hohe Krankheitsquoten, wenn wir über die soziale Ebene sprechen, Burnout, oder eben die Fluktuationsrate sehr hoch, die sich dann mit ihren Arbeitsbedingungen dann beschäftigt haben und damit eine niedrige Fluktuationsrate hatten. Das sind alles Themen, die auf Nachhaltigkeit einzahlen. Mhm.
Lass uns über diese soziale Säule nochmal ganz kurz sprechen. Also du hast es schon angedeutet, es sind eben nicht nur diese harten Kennzahlen wie CO2-Ausstoß oder Wasserverbrauch oder sowas, ja, sondern eben auch ja die Mitarbeitenden. Ne? Was können die Unternehmen denn hier ganz konkret tun?
Genau, es ist meistens einfacher, sich mit den harten Fakten auseinanderzusetzen, weil die kann ich irgendwo messen. Ne? Da kann ich Ziele und Kennzahlen erfassen etc. Genau, bei den weichen Themen ist es dann tatsächlich auch gerade bei so einem Nachhaltigkeitsprozess die Mitarbeiter mal einzubeziehen und zu fragen, was habt ihr denn für Ideen, was können wir besser machen? Was stört euch an den aktuellen Arbeitsumgebungen? Ne? Was macht euch vielleicht auch krank? Psychische Gefährdungsbeurteilungen mal durchzuführen, um eben zu gucken, wie können wir unsere Kommunikation verbessern? Wie können wir unsere Mitarbeiterzufriedenheit verbessern oder die Gesundheit? Ne? Das können dann Sportprogramme sein, das Firmen-E-Bike dann zum Beispiel, ne? Also so ein Firmenfahrrad, ja, Hansefit-Angebote etc. Also das sind so Möglichkeiten, an denen ich dann auch arbeiten kann, die mir aber auch wieder meiner Produktivität helfen, weil glückliche Menschen sind einfach zufrieden, also produktiver. Ne? Glückliche Menschen sind produktiver, das ist so das Thema, ja.
Jetzt haben wir ganz viel über die Kunden von GQS gesprochen. Wie profitiert denn der Endverbraucher, wenn die Kunden von GQS nachhaltig wirtschaften?
Der Endverbraucher hat einmal eine verbesserte Transparenz, kann bessere Entscheidungen treffen. Ne? Er sieht vielleicht eben auf den Produkten auch schon mal so ein Produkt-Öko-Fußabdruck oder sieht vielleicht auch, ja, das ist ein klimaneutral hergestelltes Produkt. Häufig beschäftigen sich ja Unternehmen, wenn sie sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, auch mit ihrer Lieferkette. Also kann ich regionaler einkaufen? Ne? Kann ich aus Ländern einkaufen, wo besser über Menschenrechte und auch vor allen Dingen ja gesündere Produkte produziert werden? Ne? Und der Verbraucher produziert dann eben von qualitativ hochwertigeren Produkten, besseren Entscheidungen, vielleicht auch mehr Gesundheit und Wohlbefinden.
Mhm. Kannst du das auch so bestätigen, dass der Endverbraucher das mehr fordert, also dass die Produkte nachhaltig produziert sind?
Ja, zum einen findet sowas in den Umfragen etc. statt, dass gesagt wird, wir wollen das so. Ich zitiere aber auch eine Nachhaltigkeitsbeauftragte eben von so einem fleischverarbeitenden Unternehmen, die Moral endet häufig leider auch am Regal. Ne? Also, dass ich ihnen dann doch sage, okay, das eine Produkt ist 10 Cent günstiger oder ne, x Prozent günstiger, dann nehme ich vielleicht dann doch das andere Produkt. Es kann man aber so pauschal nicht sagen, weil es gibt dann eben wieder Gesellschaftsschichten, die sagen, für mich ist das aber wichtiger, eher das hochwertigere Produkt zu haben oder eben die Haltungsform zu haben. Zum anderen, also jetzt haben wir über die Endverbraucherentscheidung getroffen, haben wir natürlich den Mittelsmann dazwischen ja auch, den Lebensmitteleinzelhandel. Ne? Sei es jetzt die Discounter wie Aldi, Lidl, ne? Oder eben die Edeka-Gruppe oder Kaufland etc., um noch ein paar als Beispiele zu nennen. Die machen sich seit sehr vielen Jahren eben genau auf diesem Weg und sagen, wir wollen unsere Produktportfolios verändern. Wir möchten das vegane Produktsortiment deutlich erhöhen, weil wir damit bessere Fußabdrücke haben. Wir wollen Fleisch ab 2030 haben, was in Haltungsstufe 4 oder 5 ist, also bessere Haltungsstufen. Und davon profitiert auch wieder der Verbraucher und natürlich zwingt, in Anführungszeichen, die Kunden von GQS, sich auch mit diesen Themen dann auseinanderzusetzen. Also auch wieder ein weiterer Treiber. Ne? Mhm. Wir haben ja nicht nur die Regulatorik, die Banken, die Verbraucher, wir haben auch eben den Lebensmitteleinzelhandel, der Daten und Informationen haben möchte oder bestimmte Zertifizierungen fordert oder bestimmte Ratings fordert.
Mhm. Was ist so deine Erfahrung? Wo hakt es bei Unternehmen noch am häufigsten? Sind es eher die Daten, die Prozesse oder vielleicht doch das Mindset?
Häufig hakt es eher daran, wo kriege ich denn diese Dateninformationen her, um einmal eine Grundlage zu schaffen. Das Mindset ist tatsächlich, wir reden ja über Deutschland, vielfach dann da. Ne? Also weil sich die Unternehmen eben auch in den letzten Jahren schon ganz viel mit bestimmten Zertifizierungen, mit Effizienz, mit Optimierung auseinandergesetzt haben. Mit Corona kam ja auch das Thema, oder auch schon vor Corona, das Thema New Work, dann eben ne, Mitarbeiter, selbstbestimmtes Arbeiten. Das Mindset ist ganz gut, aber wo kriege ich denn diese Dateninformationen her, ohne sie mit sehr viel Aufwand händisch und in Word und in Excel irgendwie zusammenzuschustern? Ne? Mhm. Was auch nicht mal vielleicht nachweisbar oder transparent ist. Also die Transparenz ist das große Thema.
Mhm. Was wünschst du dir für die Zukunft, was das Thema Nachhaltigkeit angeht? Zum einen vielleicht aus unternehmerischer Sicht, aber auch aus Sicht der Politik.
Genau, da fange ich einmal mit der Politik an. Ich würde mir mehr Klarheit wünschen. Ne? Also diese Regulatorik ist jetzt nicht neu. Die gibt es seit 2019. Ist schon zweimal verschoben worden, jetzt wieder reduziert worden. Die Unternehmen schwimmen gerade etwas. Also aus Unternehmersicht selber bin ich auch Unternehmer. Ich würde mir mehr Klarheit einfach wünschen. Mhm. Na, also einmal von der Politik eine klare Regulatorik und sagen, das ist jetzt der Gesetzesstandard. Daran wollen wir arbeiten. Diese Anreize setzen wir für die Unternehmen, sich auch mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Genau, und aus unternehmerischer Sicht entsprechend, ja, dass das auch vom Markt und vom Verbraucher gesehen wird und auch anerkannt wird und genommen wird, dass sich eben die Gesellschaft weiterentwickelt hinsichtlich nachhaltigen Wirtschaften, nachhaltiger Produkte. Wir haben halt nur diese eine Erde, ne, dass die Klimaziele entsprechend den Klimawandel oder die Erderwärmung zu begrenzen, werden wir so nicht schaffen, wenn wir nicht die Signale einmal aus der Politik kriegen und aus der Wirtschaft kriegen. Mhm. Die Wirtschaft will, sie muss aber auch unterstützt werden, ne, weil wenn ich nicht wettbewerbsfähig bin gegenüber anderen Ländern, Asien, Amerika etc., dann fällt es auch schwer, als Unternehmer in Deutschland, in der Europäischen Union entsprechend voranzugehen. Ne, weil ich habe mehr Kosten, ich muss es irgendwie ja auch bezahlt kriegen. Mhm. Das ist die ökonomische Säule auch der Nachhaltigkeit. Das muss sich auch ökonomisch lohnen. Es bringt uns nichts, wenn wir bald keine Industrie mehr haben in Deutschland.
Ja.
Ne, die brauchen wir.
Jörg, herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch, für die vielen Einblicke. Und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ja, herzlichen Dank. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für die guten Fragen und ja, für das Gute drumherum hier. Also es macht richtig Spaß.
Und euch danke ich fürs Zuhören bei unserer ersten Folge GQS Minds in Motion. Das war jetzt die Auftaktfolge. Seid gespannt auf die nächsten Episoden. Und bis dahin wünsche ich euch erstmal eine schöne Zeit. Macht's gut.